Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Heute ist der internationale Tag des Flüchtlings. Und die Genfer Flüchtlingskonvention, die feiert in diesem Jahr 75. Geburtstag. Feiern ist vielleicht ein bisschen falsches Wort bei dem Ganzen. Die Vereinten Nationen haben 2024 123 Millionen Menschen gezählt, die auf der Flucht waren. Vor Krieg, vor Gewalt, vor Menschenrechtsverletzungen, vor ethnischer, religiöser oder politischer Verfolgung. Und bei solchen Zahlen ist natürlich überhaupt gar niemandem zum Feiern zumute. Dazu kommt ja auch noch die momentanen Verschärfungen im Umgang mit Flüchtlingen. Wie viele Menschen in Zukunft in Deutschland und Europa Zuflucht finden werden, das kann eigentlich gar nicht so richtig sicher gesagt werden. Denn in Sachen Asylrecht tut sich dieser Tage ja sehr viel. Es wird durch Reformen verändert, dieses Asylrecht. Stichwort GEAS, G-E-A-S, das heißt Gemeinsames Europäisches Asylsystem. Das ist 2024 in der EU beschlossen worden. Jetzt im Juni ist es in Kraft getreten. Das macht Schnellverfahren an den EU-Außengrenzen möglich und Abschiebezentren in Drittstaaten. Es geht aber auch noch um vieles andere. Aber von politischer Seite wird betont, das Grundrecht auf Asyl soll erhalten bleiben. Und wir möchten von Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern, wissen, finden Sie die Asylrechtsverschärfung konsequent? Oder finden Sie sie inhuman? Beschäftigt Sie das Thema? Informieren Sie sich darüber? Vielleicht haben Sie auch persönliche Kontakte. All das interessiert uns unter der 0800 2254 2254, das ist eine kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und wir wollen uns informieren lassen über die Wirkung der neuen Regeln, über gewünschte Wirkung und auch über befürchtete Wirkung. Was bedeuten die Neuerungen für die Schutzsuchenden und für die Staaten der EU? Und dafür haben wir uns zwei Experten eingeladen. Zugeschaltet ist uns Christoph B. Schilz. Er ist Brüssel-Korrespondent für die Tageszeitung Die Welt. Er beobachtet seit Jahren die Debatten um die EU-Asylpolitik. Schönen guten Morgen, Herr Schilz, nach Brüssel.
Guten Morgen.
Und Herrn Karl Kopp begrüße ich. Er ist Geschäftsführer von Pro Asyl und steckt natürlich mittendrin in diesem Thema. Willkommen hier im Studio im Deutschlandfunk Kultur, Herr Kopp.
Guten Morgen.
Fangen wir mal mit Herrn Kopp an. Bevor wir jetzt in das große Thema einsteigen, möchte ich so ein bisschen auch mal abfühlen. Herr Kopp, Sie sind Sozialwissenschaftler und arbeiten seit 1992 bei Pro Asyl. Wieso Ihr Interesse für die Asylpolitik?
Ja, ich bin sozusagen in dem Bereich hängen geblieben, wie viele Menschen. Wenn man mal drin ist im Asylbereich und mit Schutzsuchenden arbeitet, dann kommt man schwer raus. Und dementsprechend ist es sozusagen eine kleine Lebensmission geworden. Mhm. Ich habe versucht, in Würde zu altern. Und ich denke, es ist auch ein Privileg, in so einer Organisation an der Seite von Schutzsuchenden in Deutschland und Europa zu arbeiten.
Und in den letzten 30 Jahren, ist das Ihr Gefühl schwieriger? Ist es schwieriger geworden?
Das ist der Vorteil von einem längeren Zeitraum. Einige der Hörerinnen und Hörer werden sich noch an die 90er Jahre erinnern, als wir in Deutschland eine Grundgesetzänderung hatten, als es sehr viele Anschläge auf Schutzsuchende gab, Hoyerswerda, Rostock, Mölln, Solingen. Also wir haben Pogrome erlebt in Deutschland und von daher, das war eine schlimme Zeit. Heute sind wir global in einer sehr schwierigen und schlimmen Zeit.
Sagt Karl Kopp, der hier von Pro Asyl im Studio ist, Christoph Schilz. Sie sind seit 1997 bei der Welt und seit 2014 in Brüssel als Korrespondent. Als Sie das Thema europäische Asylpolitik übernommen haben. Mit welchem Gefühl haben Sie das übernommen?
Ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt damals. Mhm. Ich bin nach Brüssel gekommen und da gab es die sogenannte Flüchtlingskrise noch nicht. Die ist auf uns oder über uns gekommen wie ein Gewitter sozusagen. Niemand hatte damit gerechnet und auf einmal war sie da und alle waren unvorbereitet. Das gilt natürlich in erster Linie für die Politiker, aber es galt eben auch für uns als Journalisten. Das war ein ganz neues Thema und ich bin hier anders als Herr Kopp, vielleicht nicht monothematisch unterwegs, sondern beschäftige mich mit vielen Dingen, vor allem Sicherheits- und Verteidigungsfragen, aber eben auch schon mit sehr großem Interesse seit 2014 mit der Migrationspolitik.
Und
da hat sich viel getan.
Und 12 Jahre später das Interesse gewachsen. Sie haben gesagt, ich wusste am Anfang gar nicht, was auf mich zukommt. Und jetzt?
Und jetzt ist das Asylsystem in Europa so umgebaut worden und tendenziell auch viel wetterfester gemacht worden, als es 2015 denkbar war, würde ich sagen. Wir sind deutlich besser vorbereitet auf illegale Migration vor allem. Und wir können uns viel besser auch wehren gegen Schleuserbanden, gegen eine organisierte Schleuserkriminalität. Und da ist einiges passiert zum Guten hin.
Sie sind im Deutschlandfunk Kultur und wir diskutieren heute europaweit abgestimmte Überprüfung der Flüchtlinge an den EU-Außengrenzen, Schnellverfahren und gegebenenfalls direkte Rückführung, gerechte Aufgabenverteilung innerhalb der EU-Länder oder innerhalb der EU zwischen den EU-Ländern. Das sind so ein paar Stichworte des GEAS, des gemeinsamen europäischen Asylsystems, was jetzt in Kraft ist. Die einen sagen endlich in Kraft, die anderen sagen, das Asylrecht wird ausgehöhlt. Uns interessiert Ihre Meinung dazu. Was erwarten Sie, was erhoffen Sie? Kennen Sie Menschen, die betroffen sind? Beschreiben Sie Ihr Gefühl angesichts der Asylpolitik? Aus Brüssel zugeschaltet ist uns Christoph Schilz, Korrespondent bei der Welt. Herr Schilz, vielleicht fassen Sie, ja, so ein paar Stichworte habe ich genannt, aber was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Neuerungen?
Ja, man muss insgesamt sagen, 10 Jahre ist über dieses neue Asylsystem diskutiert worden. Nun hat man sich geeinigt und man muss insgesamt sagen, das Asylsystem ist deutlich strenger geworden. Ich finde, es ist auch gerechter geworden, effizienter. Es gibt mehr Kontrollen durch Behörden und mehr Mitwirkungspflichten für Migranten. Das ist einfach eine Gesamtbeurteilung mal. Und die Chancen für illegale Migration haben sich verringert. Wodurch? Ich sage 2, 3 Stichpunkte nur kurz, dann können wir vielleicht später darauf eingehen. Es gibt einmal schnelle Grenzverfahren, wo im Grunde Leute mit geringen Anerkennungschancen reinkommen und die müssten eigentlich nach 6 Monaten dann schon wieder Europa verlassen haben, falls ihre Asylanträge abgelehnt werden. Das ist eine Neuerung, die revolutionär ist und die verhindern soll, dass zu viele illegale Migranten europäischen Boden betreten, beziehungsweise sie übertreten ihn ja, aber sie können dann nicht durchgewunken werden, so wie es bisher war. Das ist eine riesige Neuerung. Und dieses Durchwinken in Richtung Norden aus dem Süden wird eben auch deutlich erschwert durch neue Registrierungen und durch neue Überwachungen der Fluchtbewegung von Migranten, die innerhalb Europas von einem Land zum anderen ziehen, das sogenannte Asylhopping. Und auch das wird deutlich schwerer. Deutschland ist viel eher in der Lage, einen Flüchtling, der eigentlich nicht hierher gehört, weil er in einem anderen Land angelandet ist, Italien zum Beispiel, nach Italien zurückzuschicken als vorher. Das ist auch eine zweite wichtige Neuerung. Und eine dritte Neuerung möchte ich noch sagen, das sind Abschiebungen sind deutlich einfacher geworden und werden auch viel schneller stattfinden als bisher. Zumal wird es auch für die Migranten schwieriger werden, sich einfach zu entziehen, weil man genau weiß, wo sie sind. Und oft sind sie dann eben auch in haftähnlichen Anstalten an den Außengrenzen, werden sie festgehalten und warten sozusagen auf ihren Abschiebebescheid.
An den Grenzen warten nicht nur diejenigen, die Sie jetzt gerade als letztes angesprochen haben, Herr Schilz, weil was Sie vorhin schnelle Verfahren, also Sie haben ja gesagt, schnellere Verfahren, dass auch diejenigen, die eine geringe Chance haben, Asylbegehren anerkannt zu bekommen, das macht man daran fest, dass es Länder gibt, die einfach insgesamt schlechte Quoten haben, wo unter 20% der Asylsuchenden anerkannt werden. Ja. Die werden ja dann in der Zeit dieses Verfahrens an den Außengrenzen, müssen sie ja verbleiben, oder?
Ja. Ja, genau. Sie werden, sie sind dort und werden auch kontrolliert. Der Ausgang ist deutlich beschränkt, auch für Familien mit Kindern. Und im ersten Jahr sollen 60.000 Fälle bearbeitet werden, im zweiten Jahr 90.000, im dritten Jahr 120.000 Fälle. Falls es dann mehr werden, muss das System reagieren und dann wird es erstmal so sein, dass wenn mehr kommen sollten als diese 120.000 Fälle, dass dann diese Menschen in ein sogenanntes ordentliches Asylverfahren, das also deutlich länger dauert, kommen werden.
Und zwar dann verteilt eben über die EU.
Genau. Mhm.
Im Studio ist der Geschäftsführer von Pro Asyl, Karl Kopp. Wir haben jetzt so mal so zusammenfassend die Neuerungen gehört. Welche Neuerungen für Flüchtlinge sehen Sie als besonders einschneidend?
Ja, ich kann jetzt nicht nachvollziehen zu sagen, das wird gerechter, das System. Also bei den Grenzverfahren, das Revolutionäre, was gerade von Herrn Schilz beschrieben wurde, wurde erprobt über viele Jahre, beispielsweise in Griechenland, auf den Inseln. Ne? Also es muss jetzt nicht so viel Elend in den neuen Grenzverfahren stattfinden, optisch wie damals Moria, was das Lager, was 2020 abgebrannt ist. Aber wir können sehr genau beurteilen, wie das zugeht in haftähnlichen Bedingungen. Und man muss ja fairerweise dazu sagen, ein halbes Jahr, wenn idealtypisch, 3 Monate Asyl, Grenzverfahren und dann, was Herr Schilz beschrieben hat, bei Ablehnung, dann noch ein 3-monatiges Rückkehr, Grenzverfahren ist ein halbes Jahr. Und darunter fallen alle. Ne? Also jetzt außer allein fliehende Kinder und Jugendliche, alle, also auch Familien mit Kindern. Das heißt, da entsteht eine Härte. Da entsteht auch Elend, was wir vielleicht weniger sehen, weil die Lager von außen jetzt schöner aussehen mit Kameras und Stacheldraht, EU-finanziert und Scanner. Aber drin passiert eben, werden dramatische Dinge passieren. Da können wir jetzt schon von ausgehen, weil wir nämlich Erfahrungswerte haben.
Wie sind denn Ihrer Beobachtung nach die Länder an den Außengrenzen der EU vorbereitet auf diese zentralen Lager, die sie da errichten sollen?
Also das Problem ist, also es wird nicht dieses gemeinsame Schutzsystem, für das wir auch eintreten seit vielen Jahren. Pro Asyl kämpft für ein gemeinsames europäisches Asylsystem. Gerechter wird es wahrscheinlich im ersten Moment auch nicht, weil die Kernverantwortung auf der ersten Ebene liegt bei den Außenstaaten. Wie sind die vorbereitet? Bis kurz vor Umsetzungsfrist, 12. Juni, haben einige noch nicht mal ihr Umsetzungsgesetz implementiert. Griechenland hat große Lager, hat noch nicht definiert, wo überall Grenzverfahren sind, beispielsweise an der Landgrenze. Aber Griechenland hat jetzt einen Gesetzentwurf und jetzt auch schon umgesetzt. Da sind schon die Zurückweisungslager, die Return Hubs in Drittstaaten drin. Ne? Also
die es ja noch gar nicht gibt,
weil man noch gar nicht gibt,
noch nicht hat.
Ist noch nicht im Amtsblatt, aber da ist man sehr schnell. Ist überhaupt so, dass restriktive Gesetzgebung in Europa schnell geht, aber ein gemeinsames Schutzsystem dauert halt ewig. Und von daher sind die halt nicht gut vorbereitet. Ich war vor ein paar Monaten in Kroatien, habe mir so ein Lager angeschaut, was noch unbewohnt war. Da waren nur Container, es war keine Wasserversorgung, keine Stromversorgung, also es lief mit Generatoren. Und es war nur eine Straße in einem entlegenen Waldgebiet, die dahin führt, wo man sich auch denkt, oh, hoffentlich brennt's nicht. Das ist nicht gut für die Geflüchteten, die dann inhaftiert sind. Es ist auch nicht gut für die Bediensteten, die dort arbeiten müssen. Es ist also auch eine Gefahr für beide Seiten. Also die Grenzverfahren, denke ich, werden schneller funktionieren. Andere Aspekte werden in den nächsten 1-2 Jahren erst langsam umgesetzt werden.
Also da muss man eben auch natürlich eben die Zeit dann erstmal abwarten, um das auch beurteilen zu können. Unter der 0800 2254 2254 würden wir gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen, unseren Hörerinnen und Hörern, über eben ja, das Asylrecht, was im Moment gerade sehr verändert wird, Reformen durchläuft. Empfinden Sie es als Verschärfung oder als eine größere Sicherheit? Wie sagen Sie dazu? Ulrike Bartram ist am Telefon. Schönen guten Tag, Frau Bartram.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen. Mit welchen Gedanken erwische ich Sie, wenn ich sage Asylrechtsverfahren?
Mit sehr, sehr vielfältigen Gedanken. Ich muss dazu sagen, ich habe mal 25 Jahre in verschiedenen Ländern in Afrika gelebt und habe die Strukturen, die dort in Afrika, die ich da in Afrika miterlebt habe, wirklich mit meiner Familie gelebt jeden Tag. Und habe eben auch die Entwicklungshilfebemühungen diverser Staaten gesehen. Mhm. Und ich denke grundsätzlich, dass sich die europäischen Staaten jahrhundertelang bereichert haben an Afrika in jeder Hinsicht und die gewachsenen Strukturen, die dort geherrscht haben, zerstört haben für ihre Ausbeutung. Und dass es deshalb zu kurz gesprungen ist, von Flüchtlingen zu sprechen, die jetzt Europa heimsuchen, in Anführungsstrichen. Und dass die zerschlagenen Strukturen aus der Kolonialzeit eben eine Situation befördert haben, wo Menschen dazu gezwungen werden, zu flüchten von da, wo sie sind. Mhm. Und von da, wo sie sind, geht eigentlich keiner freiwillig, weil er es so viel schöner woanders findet, sondern das sind Furcht um Leib und Leben, die sie dazu zwingen.
Ich höre also raus, dass sie viel Mitgefühl auch haben für Menschen, die eben aus ihrer Heimat flüchten müssen. Haben Sie, also wenn Sie beispielsweise in Ihre Gemeinde gucken, haben Sie das Gefühl, dass Ihre Gemeinde, Ihre Kommune, Ihre Stadt oder Ihr Stadtteil gut mit Geflüchteten auch zurechtkommt? Weil das sind ja oft die Klagen, dass die Gemeinden nicht mehr wissen, wo unterbringen und wie zum Beispiel beschulen.
Ich kann das nur indirekt sagen, weil ich aufgrund meiner Erwerbsbiografie sehr viel rumgekommen bin. Und da, wo ich jetzt wohne, wohne ich auch erst seit drei Jahren. Und das ist eine kleine Gemeinde in Sachsen-Anhalt. Und da kenne ich die Strukturen im Einzelnen nicht. Aber ich unterrichte an einer Schule, in der es einen 0% Ausländeranteil gibt. Also von daher kann ich nur schließen, dass das Problem nicht so groß ist in dieser Gemeinde, in der ich jetzt...
Okay, weil mich interessiert hätte, ob so diskutiert wird, darüber eben genau, sollen weniger kommen oder wir müssen anders mit ihnen umgehen oder ob solche Diskussionen bei Ihnen da vor Ort stattfinden.
Das kann ich nicht beurteilen. Was ich aus meiner eigenen Biografie weiß, ist, also ich habe 2015 mich mit einer Freundin auch engagiert, als Geflüchtete nach Niedersachsen kam. Damals habe ich in Niedersachsen gelebt und habe eben auch erlebt, wie diese Geflüchteten aufgenommen wurden. Damals war zunächst mal in der Bevölkerung eine große Bereitschaft da. Die ist jetzt sicherlich nicht mehr so da. Und was ich aus meiner eigenen Familie weiß, meine Eltern mussten fliehen wegen des Krieges. Meine Mutter war 14, als sie aus Danzig flüchtete. Und diese Geflüchteten damals, die wurden auch schon von den aufnehmenden Kommunen nicht unbedingt freundschaftlich aufgenommen. Mhm. Und die Xenophobie fängt nicht in Afrika an, sondern die fängt mit Ostpreußen an. Und das ist etwas, was sich immer wieder wiederholt. Und wo ich denke, das Einzige, was man tun kann, ist Bildung und Möglichkeiten gemeinsamer Begegnung, weil in der gemeinsamen Begegnung liegt der Schlüssel, um sich kennenzulernen und Ängste abzubauen.
Sagt unsere Hörerin Ulrike Bartram. Dankeschön. Ich habe hier gegenüber sitzen Karl Kopf von Pro Asyl. Sie haben ständig genickt.
Ja, nee, ich fand vieles ganz wichtig, auch den ersten Teil. Also einfach die Perspektive, auch die Kolonialperspektive auch nochmal einzunehmen oder halt daran zu erinnern. Und es ist ganz klar, dass Schutzsuchen beispielsweise auf dem afrikanischen Kontinent, nehmen wir die größte humanitäre, heute ist der Weltflüchtlingstag, heute die größte humanitäre Katastrophe seit Jahren, Sudan. Ja, mit vielen Binnenvertriebenen, ich glaube 7 Millionen aufwärts, über 4 Millionen, die in den unmittelbaren Nachbarregionen vertrieben wurden. Es kommen ganz wenige in Europa an. In Griechenland beispielsweise über diese Libyen-Kreta-Route. Griechenland wollte sofort inhaftieren, Schnellverfahren, kein Asylverfahren. Es musste der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte intervenieren. Griechenland hat dann die Schutzsuchenden natürlich festgehalten auf dem Festland. Zivilgesellschaft, auch unsere Partnerorganisation, angegriffen, weil sie die rechtlich vertreten haben. Das ist ein Aspekt. Ne? Und das ist so ein bisschen der neue Ausdruck der europäischen Effizienz. Also es kommen wenig Bootsflüchtlinge an, 37.000 im ganzen Mittelmeer, Ägäis, Atlantik. 1.300 Tote laut ungefähr laut IOM, also einer UN-Organisation, ist noch eine defensive Schätzung. Und das ist, vielleicht drücken die zwei Zahlen sind immer dürrer, aber da sind so viele Tote, so viel Leid und es kommen relativ wenig an, aber die werden sehr stark dramatisiert. Und von daher wichtig, was Frau Bertram gesagt hat.
Frau Bertram, ich danke Ihnen ganz herzlich für den Anruf.
Danke Ihnen, dass ich bei Ihnen in der Sendung sein durfte. Vielen Dank.
Ein wunderbares Wochenende wünsche ich Ihnen noch und begrüße am Telefon Thorsten Herrmann. Schönen guten Tag, Herr Herrmann.
Ja, schönen guten Tag.
Wie sehen Sie diese EU-Asylrechtsveränderungen? Konsequent oder inhuman? Was geht Ihnen da durch den Kopf?
Ja, ich denke, das Problem liegt da tiefer. Also mein Vater war auch Flüchtling, auch Ostpreußen, 6 Wochen mit Pferd und Wagen bei knapp minus 20 Grad. Die haben auch Ablehnung erfahren. Sicherlich verlässt keiner seine Heimat ohne Drangsal, das sehe ich genauso. Aber wer denn hier ankommt und sich nicht benehmen kann, der hat hier nichts zu suchen. Punkt. Und wenn es ein Ladendiebstahl ist oder wenn man schwarz fährt, der muss sofort zurück. Und ich war auch Schöffe beim Gericht, da wird gelogen, dass sich die Balken biegen. Wenn du dann Westafrikaner hast, die dann, sag mal, mit Drogen dealen, weil sie sonst hier nichts zu tun haben, Langeweile haben. Und das ist das, was die Bevölkerung hochschaukelt. Der Freund meiner Tochter, der ist aus Venezuela. Ich habe überhaupt gar kein Problem mit irgendwelchen Leuten, die woanders herkommen. Aber wer sich nicht benehmen kann, hat hier nichts zu suchen. Ja. Ich kann auch nicht in die Türkei fahren und da ein Altar aufbauen und wenn ich das denn würde, ich bin ja gar nicht gläubig, also das funktioniert so nicht. Ja. Und dieses Gutmenschengefasel, das kann ich einfach nicht mehr hören. Und wenn man das nicht bald abstellt, dann wird es abgestellt werden und die erste Änderung werden wir im September in Sachsen-Anhalt erleben, weil es nur Gefasel und Gelaber ist.
Ja. Also das
Problem. Das Leben des Völkes, ja, in Sachsen-Anhalt.
Das, was Sie beschreiben, sind eben so, sind ja die Auswirkungen zum Beispiel von nicht arbeiten dürfen in Deutschland. Sie sagen ja gerade, die Langeweile haben Sie angesprochen, zu Recht eben. Vielleicht kann Herr Schilz uns da nochmal aufklären, was sich da eigentlich verändert bei diesen Asylrechtsveränderungen.
Es ist so, dass Leute, die sich nicht an die Regeln halten, schneller abgeschoben werden können, beziehungsweise dass auch Sozialleistungen gekürzt werden, bis dorthin, dass man sagt, es gibt wirklich nur noch Bett und Brot und Butter. Das ist sicherlich eine sehr gute Regelung. Und ich verstehe Herrn Herrmann in gewisser Weise, weil er ausdrückt, was viele empfinden. Ob das nun richtig ist oder falsch, lassen wir dahingestellt sein. Aber viele haben dieses Empfinden, das Herr Herrmann auch hat, vielleicht nicht ganz so drastisch. Und da hat, wie gesagt, auch das neue EU-Asylsystem einzugreifen versucht. Ich denke, man muss auch gerade von deutscher Seite, vielleicht ist das auch im Asylsystem, im neuen europäischen Asylsystem zu kurz gekommen. Man müsste stärker auch noch die Integrationsbemühungen der einzelnen EU-Mitgliedstaaten verstärken und sie in die Pflicht nehmen, da mehr zu tun. Dann könnte einiges besser aussehen. Bisher ist vor allem die Regulation des Zuzugs betont worden. Integration meiner Ansicht nach zu wenig.
Herr Kopp, was können Sie dazu?
Also es gibt es gibt ganz viele Verschärfungen, aber es gibt zum Beispiel in Deutschland könnte man sagen, der Zugang zum Arbeitsmarkt ist in der Regel schneller. Es gibt auch viele Gruppen, die dann wieder ausgeschlossen sind. Aber nach 3 Monaten, was wir begrüßen, bei Kindern und Jugendlichen ist der Zugang zur Regelschule nach 2 Monaten eröffnet worden. Da hoffen wir, dass es auch dazu kommt.
Also das sind ja eigentlich Anteile für Integration.
Jedenfalls Bildung, Arbeit ist essentiell fürs Ankommen, für Teilhabe. Und dann gibt es noch einen Passus, der was mit der Gesundheitsversorgung von Kindern zu tun hat, dass die gleichgestellt sind. Also die werden also keine Notfallmedizin bekommen. Aber dennoch ist es richtig, insgesamt zu sagen, wir wissen, dass wir in Europa, wir haben nicht die Sozialrechtsstandards vergemeinschaft, auch nicht die für die anderen Bürgerinnen und Bürger. Und bei der Integration müsste mehr gemacht werden oder Europa muss wahrscheinlich einen Teil kompensieren der Kürzungen, die momentan in den Mitgliedstaaten im Bereich Integration, Spracherwerb und so weiter, Beratung geschehen.
Sagt hier Karl Kopp im Studio. Herr Herrmann, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie angerufen haben und Ihre Meinung hier uns gesagt haben. Dankeschön dafür.
Tschüss.
Tschüss. Das EU-Asylrechtsverfahren ist unser Thema heute. GEAS, das gemeinsame europäische Asylsystem, ist in Kraft seit Mitte Juni. Und wir fragen Sie, bringt das mehr Ordnung oder bringt das einfach nur mehr Härte? Mit uns diskutieren Karl Kopp, er ist von Pro Asyl, und Christoph Schilz, er ist Korrespondent bei der Welt aus Brüssel und verfolgt seit Jahren die Asylpolitik eben auf der EU-Ebene. Mit uns am Telefon ist jetzt Henrike Arzt. Schönen guten Tag, Frau Arzt.
Schönen guten Tag.
Sie sitzen im Auto, aber ich hoffe, dass Sie sich trotzdem aufs Fahren konzentrieren können und uns...
Ja, kein Problem. Ich fahre Autobahn. Ist kein Thema.
Was geht Ihnen durch den Kopf? Was sehen Sie? Mit welchen Gefühlen?
Also ich bin sehr bestürzt über diese neuen Neuerungen. Sehr bestürzt, weil wir natürlich unsere Verantwortung abgeben und auslagern an Institutionen, die meiner Meinung nach dafür auch gar nicht geschult sind. Es geht uns gut. Wir können uns darum kümmern, dass Menschenrechte eingehalten werden. Was gibt uns das Recht, Menschen, die auf der Flucht sind, so zu fixieren, zu beschneiden, ihren Lebenszeit zu stehlen, zu sagen, ihr dürft euch nicht bewegen? Wer gibt uns dieses Recht, andere Menschen so zu behandeln? Und abgesehen davon, dass wir sogar hier in Deutschland jede Menge Menschen haben, die 8 oder 10 Jahre in irgendwelchen Übergangswohnheimen leben müssen, keine Alternative haben, keine Möglichkeiten haben, eine Wohnung zu finden als alleinstehender pakistanischer oder afghanischer Mann über 50, keine Chance, in ein normales Leben einzutauchen. Also wir machen so wenig für diese Integration, wenn man sie denn so nennen will. Wir könnten viel mehr tun und dann hätten wir die auch angesprochenen Probleme von Menschen, die dann kriminell werden müssen, weil sie keine Perspektive haben, dann würde sich das schon sehr verwandeln. Und ich bin sehr, sehr dankbar und froh, dass es so viele ehrenamtliche Menschen gibt, die sich engagieren, auch die Kirchen sehr, sehr viel tun, um die Würde des Menschen an dieser Stelle zu schützen oder für sie zu kämpfen.
Sie haben gerade was angesprochen, also zwei Punkte würde ich gerne rausgreifen. Einmal die überlasteten Übergangswohnheime, aus denen Menschen zum Teil Monate oder Jahre lang nicht rauskommen. Es ist ja eigentlich, also so habe ich es verstanden, genau auch dieser Notruf der Kommunen, denen auch geschuldet, wir können nicht mehr, es müssen weniger Menschen zu uns kommen. Herr Schilz, ist genau aus diesem Grunde eigentlich ein weniger an Flüchtlingen, an Asylbewerbern das, was man auch erreichen will durch die Reform?
Genau das will man erreichen. Mehr Ordnung, mehr Kontrolle durch mehr Härte. Das ist genau das, was sich die letzte Hörerin so gar nicht wünscht. Und ich finde, es ist richtig. Ich sehe die Punkte, die die Hörerin angesprochen hat. Es ist nicht schön, 8 Jahre in einem Übergangswohnheim zu leben. Es ist nicht schön, zurückgebracht zu werden von libyschen Küstenwachen, Gendarmen und dort in irgendwelchen grausamen Lagern zu landen. Ich sehe das alles. Aber das ist die Perspektive der Betroffenen, Flüchtlinge beziehungsweise Migranten. Die andere Sicht ist diejenige, die eben Herr Herrmann vertreten hat in sehr drastischer Weise, dass viele in diesem Land und in Europa das Gefühl haben, es ist genug, wir können nicht mehr. Unsere Gesellschaften sind zu stark unter Druck. Und genau das hat dieses System jetzt, das neue GEAS, versucht zu regeln. Es soll also eine gerechtere Verteilung geben derjenigen, die Anspruch auf Asyl haben. Wer keinen Anspruch auf Asyl hat, war oft nicht einfach loszuwerden bisher. Das soll sich jetzt deutlich verbessern. Ja, die Schlepperkriminalität, die dafür ja gesorgt hat, dass viele, die eigentlich gar nichts hier zu suchen haben, weil sie einfach nur auf der Suche sind nach einem besseren wirtschaftlichen Leben, und das sieht ausgerechnet die Asylverordnung auch gar nicht vor, die kommen trotzdem. Und es war ein Geschäft, das die Schlepper und Banden in Libyen und anderswo gemacht haben. Und es hat sich ausgezahlt, weil bisher war die Regel, wer europäischen Boden einmal betreten hat, hatte beste Chancen, Asyl zu bekommen. Das hat sich jetzt geändert und das musste sich ändern. Und es muss sich auch ändern, das ist noch ein letzter Punkt, den ich sagen möchte, dass Länder oder dass Flüchtlinge, die irgendwo in Italien oder Griechenland, wo es weniger human zugeht, das muss man schon sagen, einfach von diesen Ländern durchgewunken werden, nach dem Motto, ja, die reichen Länder im Norden, wie Österreich, Dänemark oder Deutschland, die werden es schon richten. Auch das wird es in dieser Form nicht mehr geben können, weil diese Länder im Süden Europas sind in die Pflicht genommen worden und haben auch Sanktionen zu fürchten, falls sie einfach weiterhin durchwinken, wie sie es bisher gemacht haben.
Das ist jetzt der Punkt mit den mit der gerechteren Aufteilung innerhalb der EU-Länder, also was die Flüchtlingszahlen angeht, Herr Kopp. Ja.
Also vielleicht nochmal zur Erinnerung, die ganze Veranstaltung heißt Demokratie, Menschenrechte, Menschenwürde, Rechtsstaatlichkeit. Das ist die Europäische Union. Die Europäische Union ist aus dem Völkerrecht entstanden, weil wir bereit sind, Souveränitätsrechte abzugeben und dieses neue Europa zu schaffen. So, also wir können ab und zu an die große Klammer erinnern, auch wenn das vielleicht nicht alles so effizient ist, zum einen. Dann zum Thema Solidarität und Auslagerung. Sie haben selber die schlimmste Kooperation angesprochen, die man eigentlich außenpolitisch machen kann. Die libysche Küstenwache. Ja, dass man mit Kriminellen, ja, mit Dschihadisten, mit Milizen zusammenarbeitet und sagt, bring die Boote zurück, und dann verschwinden die Leute in Folter- und Haftlagern. Ja, Frauen werden vergewaltigt, auch Männer werden sexuell gefoltert und so weiter. Und dann werden sie wieder verkauft und die Schlepper und Industrie kann dann nochmal ihren Service bringen. Das ist eine Kooperation der Europäischen Union. Ja, und das wird sich nicht auszahlen. Es ist abgesehen davon, dass es widerlich und blutig ist. Das gleiche mit Tunesien, immer mit Autoritären, mit den Taliban zum Thema Abschiebung. Das ist keine kluge Politik und es ist keine menschenrechtsbasierte Politik, auch wenn das Herr Herrmann als Gutmenschentum abtut, aber es gibt ein paar Standards in Deutschland und in Europa, die zu verteidigen sind. Man kann nicht alles machen um jeden Preis, um die Zahlen zurückzudrängen. Zum Thema Solidarität. Da gibt es ja zwei Ebenen. Also einmal gibt es die Solidarität mit Schutzsuchenden, das haben wir in Deutschland erlebt 2015, die gibt es heute immer noch, vielleicht ein paar weniger, aber es ist immer noch sehr, sehr lebendig. Und dann reden wir in europäischem Sinne von Solidarität, was heißt, Außenstaaten werden auch von Staaten im Zentrum der Europäischen Union unterstützt durch Aufnahme von Schutzsuchenden und anderen. Und diese Solidarität ist sehr verklausuliert in diesem GEAS-Paket und es wird nicht diese Verteilung geben von Schutzsuchenden, die mehrfach angesprochen ist.
Warum wird es die nicht geben?
Einmal gibt es das Zuständigkeitssystem, das ist ja alles sehr technisch. Und es soll auch sehr technisch sein, damit wir nicht so gut politisch drüber diskutieren können. Es ist sehr kompliziert. Aber die Verantwortungsteilung, die Zuständigkeit für Asyl wird im Kern so weitergehen wie bisher in dem alten Dublin-System, wo alle sagen, das ist doch dysfunktional, das hat nicht funktioniert. Das wird weitergehen. Es gibt einen ganz geringen Solidaritätsmechanismus und das, was mehrfach gesagt wurde, wenn ich jetzt den Leuten hier das Essen abnehme, wo die Gerichte nicht mitgehen werden, Bettbrot und Seife, das ist nicht der Menschenwürdestandard, ich kann die Leute nicht einfach vertreiben. Ich muss die Verhältnisse, vielleicht vereinfacht gesagt. Und so funktioniert eigentlich Europa, und es sollte schon vor 20 Jahren so sein. Menschenwürde muss ich überall durchsetzen. Nur dann kann ich überhaupt anfangen, über ein gemeinsames Schutzsystem und ein gemeinsames menschenwürdigen Aufnahmesystem zu reden.
Also verstehe ich das so, eher die Standards in der Behandlung heben auf eine gewisse Ebene, um dann überhaupt über Verteilung sprechen zu können, weil bestimmte Dinge hier von Gerichten gestoppt werden würden. Herr Schütz, ich möchte bei Ihnen noch einmal nachfragen. Herr Kopp sagt jetzt eben gerade, er befürchtet, dass also eine gerechte Verteilung sich eben in dieser Gesetzgebung gar nicht durchsetzen wird. Wo sehen Sie die Ansätze? Also Ihre Hoffnung ist ja schon die Verteilung, die solidarische Verteilung innerhalb der EU.
Ja, das ist der Solidaritätsmechanismus, den Herr Kopp angesprochen hat. Und der greift eben, wenn die Staaten, die aufnehmen müssen, also nach der Dublin-Verordnung, die ja weiterhin gilt, da hat die EU-Kommission auch nichts geändert. Also es gilt weiterhin, das Land, wo ein Migrant ankommt, das muss auch das Asylverfahren durchführen und ihn eigentlich auch versorgen. Das hat Italien halt in den letzten Jahren oft nicht gemacht und Griechenland auch nicht. Das wird jetzt aber geändert. Sind diese Länder dann überlastet? Und das war der Preis sozusagen, den man, die Nordländer zahlen mussten, damit die Südländer überhaupt zustimmten am Ende. Sind diese Südländer überlastet, dann wird das von der EU-Kommission festgestellt und nach einem gewissen Schlüssel, der wirklich hochkompliziert ist, werden dann die Leute, die sozusagen in Italien oder in Spanien zu viel sind und das System überlasten, die werden nach einem gewissen Schlüssel, wo auch berücksichtigt wird, inwieweit bestimmte Länder, zum Beispiel wie Deutschland, in den vergangenen Jahren Vorleistungen gebracht haben, nach diesem Schlüssel werden sie dann aufgeteilt. Man muss aber sagen, und das ist ein entscheidender Punkt, die Nordländer haben durchgesetzt, vor allem Österreich hat darauf gedrungen, dass man, und das war sehr lange ein Diskussion.
Huch. Jetzt ist Herr Schilz Leitung zusammengebrochen. Ja. Die versuchen wir gleich mal wieder aufzubauen. Frau Arzt, Sie sehen, was für Diskussionen Ihr Beitrag auch hier, welche Weiterungen wir da diskutieren können anhand Ihres Anrufs. Ich danke Ihnen ganz herzlich dafür.
Ich bin auch ein bisschen unglücklich, dass wir eigentlich eine Verschlechterung der Situation für die Geflüchteten haben. Zum Beispiel eine unabhängige Rechtsberatung gibt es in diesen Lagern überhaupt nicht. Das heißt, sie haben überhaupt keine Chance, sich außerhalb dieses Ansinnens, dass es weniger werden soll, frei informieren zu können, genau. Sich neue Aspekte für ihr Verfahren überhaupt zuführen zu können. Die sind einfach abgeschnitten, eingesperrt. Es ist sowas von inhuman da und dann auch noch von Ländern, von denen wir jetzt schon wissen, dass sie überfordert sind. Das ist ja bisher schon so. Warum sollte es jetzt anders werden?
Frau Arzer, kann vielleicht Herr Kopp noch mal eine Einordnung geben? Also was diese juristische Beistand, der ja zu einem Verfahren dazugehört.
Das ist ganz zentral, was Sie sagen. Also ganz generell ist ein Asylverfahren, da geht es ja doch um Leben oder manchmal auch um Tod, dass es ordentlich und fair sein muss. Und deshalb braucht man auch eine gewisse Waffengleichheit im Verfahren, ganz generell, dass die Leute gut anwaltlich beraten sind und auch vertreten werden. Jetzt haben wir das Problem, was Sie ansprechen, dass überall die unabhängige Asylberatung zurückgefahren wird, nächstes Jahr überhaupt nicht finanziert, ist im deutschen Etat. Und jetzt haben wir Grenzverfahren unter Haftbedingungen und auch Freiheitseinschränkungen in normalen Erstaufnahmeeinrichtungen. Und es fehlt genau das, was Sie sagen. Und es gibt keine fairen Verfahren ohne adäquate Beratung, unabhängige Beratung, ohne adäquate anwaltliche Vertretung.
Sagt Karl Kopp hier im Deutschlandfunk Kultur. Er ist von Pro Asyl, Herr Henrike Arzt. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf.
Ich danke Ihnen für die Gelegenheit.
Ein schönes Wochenende, eine gute Fahrt wünsche ich noch und begrüße jetzt Agnes Groschke-Farus. Schönen guten Tag.
Ja, hallo, guten Tag. Vielen Dank für diese wunderbar wichtige Sendung und vielen Dank an die Vorrednerin aus dem Auto und auch Pro Asyl ist dabei. Das freut mich sehr. Ich bin Spenderin immer monatlich an Pro Asyl und freue mich so sehr, dass da wenigstens jemand ist, der die Menschen vor Gericht oder einige wenige vor Gericht vertreten kann. Aber mein Anruf geht dahin, mein Mann und ich, wir sind schon immer für Menschenrechte, Kinderrechte. Über Telesom sind wir Jahrzehnte engagiert und Sie merken es meiner Stimme an. Wir sind jetzt alt und sind auch tatsächlich sehr betrübt, dass es immer sich verschlechtert. Und auf der anderen Seite brauchen wir so viel Facharbeiter. Unsere Familie ist sehr im Handwerk verwurzelt. Es fehlen 200 Menschen im Handwerk, es fehlen 400.000 Facharbeiter, zukünftig vielleicht 700.000 in dem Pflegeheim von meiner sehr, sehr alten Tante. Sind ganz viele schwarze Pfleger. Ich weiß nicht, woher sie kommen, also komme ich da nicht so zu fragen, weil wir haben ja mittlerweile so sehr viel mit Rassismus zu tun. Aber das sind die wunderbarsten Pfleger. Also wir brauchen Menschen, will ich nur sagen, und schieben sie ab und dann irgendwann werden sie wieder angeworben. Das ist so idiotisch. Warum wir nicht von diesen wunderbaren Menschen, die hier hinkommen, warum sie nicht direkt in Arbeit kommen können?
Oder ein interessanter Punkt, den Sie da ansprechen, den ich auch gerne mal weitergeben möchte. Ja. Herr Schilz ist nämlich wieder bei uns. Herr Schilz, unsere Hörerin spricht sich dafür aus, eigentlich mal proaktiv, also Menschen tatsächlich dann auszubilden und die Lücken auf dem Arbeitsmarkt zu schließen. Darüber reden wir und diskutieren wir ja eigentlich auch schon ziemlich lange. Findet das irgendwie Niederschlag in diesen Veränderungen des Asylrechts?
Nein, in diesem konkreten Vorschlag des neuen Asylsystems wird das nicht vorgesehen. Aber wie Sie schon gesagt haben, die Wege, legale Migration zu eröffnen, die Bemühungen gibt es schon lange. Da gibt es auch Programme des UN-Flüchtlingshilfswerks. Und außerdem sind verschiedene Staaten, Deutschland ist da führend, sehr bemüht darum, durch Kontaktbüros in einigen Ländern, wie zum Beispiel in Gambia, Kontakte zu pflegen zu Leuten, die arbeiten möchten in Deutschland, die sich ausbilden lassen möchten, die die Sprache lernen möchten. Aber es sind leider nicht so viele, wie es sein müssten. Aber mir ist wichtig, dass man wirklich... Die Menschen sind oft sehr hilfsbereit und sehr tüchtig und wie es eben gerade beschrieben worden ist. Aber sie sollen bitte auf legalen Wege kommen und nicht auf illegalen Wege durch Schleuser hierher gebracht und völlig unkontrolliert. Weil dann hat man keine Übersicht mehr und dann läuft es nicht so, wie sich die Menschen in Deutschland das auch erwarten. Legal ist gut und das muss man fördern.
Herr Klopp? Ja. Legal, sicher, das muss man fördern. Das sind wir auch, sowohl im Schutzbereich als auch in der klassischen Einwanderungspolitik macht das einfach Sinn. Ja, es ist planbar in der Einwanderungspolitik. Da hat sich auch schon einiges in den letzten Jahren getan. Aber das muss man nochmal verstärken. Und es gibt einen Teil der Menschen, den muss man auch dann den Übergang vielleicht in Einwanderungsstatus, in der Pflege oder sonst wie eröffnen. Aber das sind alles sehr sinnige, würdige, auch rechtebasierte Ansätze. Und je mehr reguläre Wege wir haben, desto weniger Menschen würden sterben. Und wir bedauern ja gerade, das hat jetzt eher was mit der Innenpolitik zu tun, dass im Fluchtbereich viele reguläre Wege, Resettlement, humanitäre Aufnahmeprogramme, der Familiennachzug eingeschränkt wurde und so weiter, dass das, was eigentlich den Tod verhindern könnte und auch die Profite der Schleuserindustrie natürlich auch mindern würde, dass man das nicht macht. Also wir sind auch für mehr reguläre Wege und im Migrationsbereich sowieso demografisch ist es einfach geboten, im großen Stil eine Einwanderungsgesellschaft weiterzuentwickeln.
Wir diskutieren hier heute im Deutschlandfunk Kultur über eben die EU-Asylrechtsverschärfung. Ist sie konsequent in Ihren Augen oder ist sie inhuman? Ich bedanke mich ganz herzlich bei Agnes Grischke-Farrus für Ihren Anruf. Ein schönes Wochenende wünsche ich. Wir sprechen hier mit Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern, über die EU-Asylrechtsverschärfung und fragen, mit welchen Gefühlen schauen Sie auf diese Reform. Und da hat uns Werner Martin geschrieben, die Diskussion um das Thema wird meist zu wenig differenziert. Es gibt eine Migration, die bereits in den 60er Jahren begonnen hat und diese Menschen sind heute zum größten Teil integriert, bereits vielfach in Deutschland geboren, nunmehr Deutsche in der dritten Generation. Das Thema, was aber aufregt, ist die unkontrollierte Migration von Menschen, die nach Europa kommen und hier in die Sozialsysteme der Demokratien einwandern, die dafür keine Antworten und keine Richtlinien findet, schreibt Werner Martin. Es ist doch offensichtlich, dass die Bevölkerung dies nicht möchte und nunmehr versucht, es über Wahlen abzuwählen. Ein Großteil der AfD-Stimmen kommt just aus diesen Bevölkerungskreisen. Der Wunsch ist, diese Flüchtlinge so weit wie möglich an den europäischen Außengrenzen aufzufangen und wieder in ihre Länder zurückzubringen. Prüfungen auf Asyl und Einreise nach Europa können nur in den jeweiligen Herkunftsländern erfolgen, in Botschaften und geeigneten Einrichtungen. Zum Beispiel könnte die UN sich darüber Gedanken machen. Also ich zitiere hier aus der E-Mail von Werner Martin. Unsere Sozialsysteme, schreibt er weiter, verkraften keine weiteren unkontrollierte Flüchtlingspolitik und das sollten unsere Politiker mit der Bevölkerung nunmehr offen diskutieren. Und vielleicht, wie in der Schweiz, eine Bevölkerungsabstimmung durchführen, bevor die AfD diese Aufgabe für die Demokratie. Herr Martin hat eben gerade unkontrollierte Einwanderung angesprochen. Jetzt ist tatsächlich die Situation die, dass Asylanträge in Deutschland im Moment den niedrigsten Wert seit 2013 haben. Im Mai haben sich bundesweit 5.566 Menschen um Asyl bemüht und insgesamt in der EU ist auch ein Rückgang um 27% zum Vorjahr zu verzeichnen. Herr Schilz, was bedeutet das für diese Reform jetzt, diese Zahlen?
Das bedeutet, dass das neue System in aller Ruhe sozusagen implementiert werden kann. Es gibt keinen Stress, es gibt keine Hektik, aber man muss leider sagen, die Vorbereitungen sind auch noch mangelhaft. Ja, das betrifft vor allem diese schnellen Grenzverfahren, wo Migranten innerhalb von 6 Monaten, falls sie illegal sich in der EU aufhalten, wieder abgeschoben werden sollen. Und das ist ja das eigentlich revolutionäre Element dieses neuen GEAS-Systems. Und da muss zum Beispiel Ungarn 7.700 Plätze für solche Grenzverfahren zur Verfügung stellen. Bisher wurde kein einziger zur Verfügung gestellt. Und es sieht auch nicht so aus, als ob die neue Regierung bereit wäre, von Herrn Moggia, dem Nachfolger von Ministerpräsident Orban, das zu ändern. Auch Italien muss am meisten Plätze zur Verfügung stellen, nämlich 8.000. Auch da ist man weit davon entfernt und ich bin nicht sicher, ob man wirklich in 2 oder 3 Jahren diese Plätze haben wird. Im Moment fällt das noch nicht so auf. Ist das kein großes Problem, weil die Zahlen, Sie haben es erwähnt, deutlich zurückgegangen sind. Die Zahl der Asylanträge in Deutschland hat sich beispielsweise im Jahr 2025 gegenüber 2023 halbiert. Der niedrigste Wert seit 2013, Sie sagten es. Und da muss man also sehen, was passieren wird, wenn das System wirklich unter Stress gerät. Und das gilt im Übrigen auch für den sogenannten Solidaritätsmechanismus, der ja vorsieht, dass Länder, die überlastet sind, wie Italien oder Spanien, weil sie ja die Flüchtlinge, die ankommen, aufnehmen müssen, dass diese Länder Migranten abgeben können an andere Länder. 30.000 sollen pro Jahr in die Umverteilung kommen. Aber, und das habe ich eben zu erwähnen versucht, als ich dann rausgeflogen bin, wofür ich mich nochmal entschuldige, aber man kann sich auch herauskaufen aus dieser Umverteilung. Das heißt, anstelle einen Flüchtling aus Italien beispielsweise zu übernehmen, bezahle ich als Deutschland oder als Österreich 20.000 Euro und habe mich dann rausgekauft. Das ist natürlich sehr attraktiv, weil dieser Wert 20.000 Euro sehr niedrig ist im Vergleich zu den Kosten, die ein Flüchtling produziert, wenn ich das so sagen darf. Ja? Und es ist völlig unklar, ob, wenn wir auch nur annähernd in die Nähe der Verhältnisse von 2015 und 2016 kommen werden, ob dann dieser Solidaritätsmechanismus wirklich dem Druck standhalten wird. Ich fürchte, da muss sich die Realität noch, das wird einen sehr harten Realitätscheck geben.
Sagt Christoph Schilz von der Welt in Brüssel für EU-Asylpolitik, ja, zuständig. Jedenfalls berichtet er darüber. Unser Hörer Christoph Zickenrath hat angerufen. Herr Zickenrath, schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Warten schon eine ganze Weile. Was bewegt Sie bei dem Thema?
Meiner Meinung nach ein Aspekt völlig außen vor bleibt dieser ganzen Frage, nämlich was können wir überhaupt leisten? Was passiert, wenn der Fall eintritt, dass auf legalem Wege so viele Menschen zu uns kommen, dass wir merken, wir sind überlastet? Wir schaffen auch das nicht. Also bis jetzt liegt das Augenmerk hauptsächlich auf der Anzahl der illegalen Migranten und wie man die begrenzen kann. Aber was ist, wenn eine Situation eintritt, wo aufgrund der Zustände in der Welt so viele Menschen auf legalem Weg kommen, dass wir merken, wir schaffen es nicht, weder personell noch organisatorisch noch finanziell, materiell, dann müssten wir reagieren und uns irgendetwas überlegen, was wir dann tun. Und wir befinden uns gegenwärtig immer noch in der Situation, dass wir reagieren auf äußere Umstände. Wir versuchen, das irgendwie zu regulieren. Aber man könnte es meiner Meinung nach von vornherein anders angehen, wenn man sagte, wir schaffen ein Einwanderungsgesetz. Ein Einwanderungsgesetz, das wir an die Stelle des gegenwärtigen Asylsystems setzen, das auch ein großes Kontingent für Asylflüchtlinge beinhaltet. Und da würden wir erstmal von den Reagierenden zu den Handelnden werden. Und wir könnten uns genau überlegen, wie gestalten wir dieses Einwanderungsgesetz aus? Wie viele Menschen wollen wir im Jahr aufnehmen? Wie viel brauchen wir vielleicht? Nach welchen Kriterien wollen wir sie aufnehmen? Aus welchen Ländern? Aus welchen Berufsgruppen? Aus welchen Bevölkerungsgruppen? Das wäre ein ganz anderer Ansatz. Ich glaube, all das, was im Moment geschieht und worüber wir diskutieren, hat die Ursache darin, dass wir am Anfang, sagen wir mal, vielleicht wir alle nicht so ganz ehrlich waren und vielleicht auch ein bisschen Manschetten haben, uns einzugestehen, ja, die gegenwärtige Regelung kann unter Umständen zu ganz großen Problemen führen. Wir müssen das irgendwie im Vorfeld versuchen zu regulieren.
Herr Zickenrath, danke schön für diesen Aspekt. Also proaktiv eigentlich nochmal der Appell, andere Einwanderungspolitik lese ich daraus. Herr Kopp, Sie schütteln den Kopf?
Nein, ich schüttel. Wir sollten Flucht und Migration an der Stelle auch trennen. Also es macht immer Sinn, eine kluge Einwanderungspolitik zu organisieren. Was vielen nicht schmeckt, aber so ist momentan auch die internationale Rechtslage. Im Asylrecht gelten andere Kriterien. Der Blick ist die Schutzbedürftigkeit. Da können auch sehr schwache Menschen kommen, sehr kranke Menschen, die nicht den Ansprüchen einer Einwanderungsgesellschaft entsprechen, aber die unsere Hilfe und Menschlichkeit benötigen. Und die Genfer Flüchtlingskonvention, die in diesem Jahr 75 Jahre alt wird, war eine Antwort sozusagen der Zivilisation auf Holocaust, auf die Barbarei, auf den Zweiten Weltkrieg, weil man gesagt hat, wenn wir nicht Rechte für die Schutzsuchenden einräumen, dann passiert es wieder, dass sie wie damals an den Grenzen einfach zurückgewiesen werden. Oder wie bei der Konferenz in Evian, 38 war die, glaube ich, wo alle gesagt haben, okay, wir nehmen keine Flüchtlinge aus Österreich, Deutschland, also jüdische Flüchtlinge, auf. Also die Kontingente waren bei null. Und dementsprechend hat man halt internationale Standards entwickelt. Deshalb wäre es gut, diesen völkerrechtlichen, asylrechtlichen Teil zu bewahren, weil er ein elementarer Bestandteil auch der europäischen Gesetzgebung ist und eine kluge Migrationspolitik zu machen. Das beißt sich nicht, sondern es ergänzt sich. Aber Flucht- und Asylrechte zur Disposition zu stellen, das wäre ein verheerendes Signal.
Herr Zickenrath?
Also das Einwanderungsgesetz, an das ich denke, berücksichtigt genau diese Aspekte. Mhm. Es ist ein Einwanderungsgesetz im weitesten Sinne, wo wir eben genau das, wo wir nicht nur aus egoistischen Gründen, was ich völlig legitim finde, dass wir an uns denken, aber eben auch aus altruistischen Gründen sagen, Moment, es gibt viele Hilfebedürftige, Schutzsuchende und so weiter. Und das müssen wir berücksichtigen. Und dann könnten wir auch viel besser reagieren auf Situationen in der Welt und sagen, wir müssen vielleicht jetzt den Anteil der Schutzsuchenden erhöhen. Mhm. Nur glaube ich eben, es ist ganz schwer, das Thema auch anzusprechen, weil ich glaube, dass insbesondere Deutschland, wir Manschetten haben aufgrund der nationalsozialistischen Vergangenheit, diesen Gedanken überhaupt zu denken und alles, was auch nur entfernt nach Ausgrenzung aussieht, reflexartig von uns weisen, ohne mal kurz ruhig zu werden und diesen Gedanken zu denken, wie sähe das denn aus? Wie könnte man das denn angehen?
Herr Zickenrath, wenn ich da einlenken darf einmal. Sie tun so mit Ihrem Vorschlag, so kommt mir das jedenfalls vor, als ob wir durch ein Einwanderungsgesetz Herr des Verfahrens werden könnten. Wir stellen Regeln auf, ja, und dadurch wird dann die Einwanderung geregelt. Aber so ist es ja nicht. Es wird weiterhin unkontrollierte Migration geben, die wir durch das Einwanderungsgesetz in keiner Weise steuern können. Und deswegen finde ich, man kann darüber reden, was Sie sagen, aber das ist nicht die Lösung gegen unkontrollierte Migration und gegenüber organisierter Schlepperkriminalität. Die wird es nämlich bei einem Einwanderungsgesetz weiterhin geben. Und deswegen finde ich, ist es richtig, dass die Europäische Union jetzt diesen Weg gewählt hat, sozusagen mehr Kontrolle, mehr Härte auszuüben. Das eine schließt das andere nicht aus, aber durch ein Einwanderungsgesetz alleine werden sie illegale Migration nicht verhindern.
Das wollte ich auch nicht sagen. Ja. Da gebe ich Ihnen recht. Ja. Das denke ich auch. Und das ist ja auch ein Gedanke, den ich so schemenhaft skizziert habe.
Ja. Steht auch im Grundsatzprogramm der CDU, eigentlich in die Richtung gehend, da wurde gesagt, wir gehen im Flüchtlingsbereich auf die Kontingenzebene. Also es gibt diese Modelle, die jetzt ich persönlich überhaupt nicht teile oder wir nicht teilen als Organisation, aber es geht in die Richtung. Also es geht viel stärker wieder in Quoten und Kontingente. Und da ist halt der Gegenpunkt. Ich will nur einen ergänzen, nur einen Punkt noch, weil, also abgesehen davon, es geht ja immer um Kontrolle und was kann man alles kontrollieren im Leben. Es gibt ein anderes. Ich will nur einen anderen Punkt nochmal, weil Sie oft 2015 und so weiter erwähnt haben. Man hat 2015 hat auch die damalige Kanzlerin auf einmal erkannt, ja, dass dieses Syrien gar nicht so weit weg von Zypern liegt, dass es so nah an der europäischen Nachbarregion praktisch liegt. Und es gab zumindest einen Aspekt, weil man jahrelang weggeschaut hat bei Krisen, Katastrophen, dass man die humanitäre Hilfe in der Region auch gewaltig erhöht hat. Wir haben heute eine Situation, weil alle vom Geld reden, dass fast überall Entwicklungshilfe, humanitäre Programme, Ernährungsprogramme runtergefahren werden. In Deutschland, Europa, die Etats runtergefahren werden, in den USA völlig zum Teil, was eine Katastrophe auswirkt. Und das Interessante ist, wir reden immer von Kontrolle, anstatt dass man eben mindestens die Krisen in der Welt auch adäquat anderweitig adressiert, als nur einen Rüstungsetat zu erhöhen ohne Sinn und Verstand.
Sagt hier im Deutschlandfunk Kultur Karl Kopf von Pro Asyl, mit Ihnen diskutiert Christoph Schütz von der Welt und unsere Hörerinnen und Hörer. Herr Zickenrath, ich danke Ihnen ganz herzlich dafür.
Ja, danke Ihnen auch.
Schönen Tag wünsche ich Ihnen noch und begrüße jetzt Hans Hess. Schönen guten Tag, Herr Hess.
Ja, guten Tag. Bonjour. Ich rufe an aus dem nahen Frankreich, Lothringen, und würde mal ein bisschen eine halb externe Sicht einbringen. Ich war selbst mindestens die Hälfte meines Lebens Migrant, zwar natürlich mit deutschem Pass, aber 20 Jahre Frankreich, 8 Jahre USA, viele Jahre Mexiko, bin seit Jahren ehrenamtlich in Afrika und Asien tätig, mit Kurzzeitengagement und seit kürzem mit deutsch-afrikanischem Jugendwerk auch tätig. Ich denke, wir müssen eine Dreiteilung betrachten. Flucht, Asyl und Einwanderung. Denn ich habe selbst durch die Hilfe einer afghanischen Familie festgestellt, dass die wenigsten, die Asyl beantragen, in unserem engen Sinn asylberechtigt sind, sondern einfach eine bessere Zukunft wollen außerhalb ihres jetzigen Landes oder um Hab und Gut fürchten und Familie fürchten dazu. Und ich glaube, das neue Einwanderungsgesetz oder die Verfahren, wenn die ermöglichen, die legalen Optionen zu erhöhen in Quantität, Qualität, dann ist es richtig. Ich kämpfe derzeit zum Beispiel monatelang mit deutschen Behörden, Konsulaten oder Botschaften in Afrika, um nur mal Praktikanten, qualifizierte Fachkräfte nach Deutschland zu bekommen, weil dort bei den Behörden die Anträge, die in Deutschland ansässig sind, Togo, Uganda, praktisch die Kapazitäten verstopfen. Und wenn wir nicht schaffen, die legalen Möglichkeiten zu erhöhen, um Fachkräfte über Praktika, Ausbildung und Integrationsbetreuung praktisch die zu ermöglichen, werden die illegalen Wege bestehen bleiben und vor allem sich noch vergrößern.
Herr Hess, Sie sprechen das an, was wir eben auch schon so immer dieses die Zweiteilung eigentlich, die legale Einwanderung eben auch auf den Arbeitsmarkt und dagegen eben die Asyl, die Fluchtgründe, die zur Einwanderung führen. Das ist ungefähr das, was, oder da schreibt auch, gerade weil Sie jetzt auch von den Praktikanten und den Erfahrungen gesprochen haben, unser Hörer Georg Sichert uns eine E-Mail. Ich habe von 2016 bis 2018 mit minderjährigen Asylsuchenden in Coburg gearbeitet. Ausnahmslos alle, die ich betreut und erlebt habe, wollten arbeiten oder ein Praktikum machen. Die Jugendlichen haben damals vom Asylamt in den meisten Fällen keine Erlaubnis bekommen, weder für Arbeit noch für Praktikum. Also das ist auf jeden Fall eine Erfahrung aus diesem Arbeitsbereich. Dankeschön, Herr Hess, für Ihren Anruf.
Dankeschön.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir sind in der Debatte mit Karl Kopp von Pro Asyl und Christoph Schilz, der als Weltkorrespondent über die EU-Asylpolitik spricht. Und genau das ist auch unser Thema, die EU-Asylrechtsverschärfung. Das gemeinsame europäische Asylsystem. Wie ist Ihre Meinung dazu? Wie informieren Sie sich? Was sehen wir? Mehr Ordnung oder einfach nur mehr Härte? Anne Fröhlich aus Tübingen hat uns geschrieben, Kriminalität, schreibt sie, gibt es unter Deutschen wie unter Asylbewerbern und beide Gruppen sollten gleich behandelt werden, was die Sanktionen, aber auch was die Vorbeugung betrifft, zum Beispiel bezüglich Gewalt gegen Frauen. Ein echtes Problem, das nicht so schnell zu lösen ist, und die Kommunen besonders belastet ist der Wohnraummangel. Hier müsste der Bund mehr finanzielle Hilfe leisten, aber zum Beispiel auch den Bau von Sozialwohnungen ohne Befristung fördern. Der eigentliche Missstand ist, dass ein nicht beliebig vermehrbares Gut, auf das alle Angewiesenen zu stark vom freien Spiel der Marktkräfte, ausgeliefert ist. Bei der Äußerung des Hörers, der implizit die Asylpolitik für den Aufstieg der AfD verantwortlich macht, kam mir ein Zitat in den Sinn. Wenn die wirklichen Feinde zu schwach sind, muss man sich eben schwächere Feinde suchen, schreibt unsere Hörerin Anne Fröhlich. Das Thema Wohnraum, das hat auch unser Hörer Hinrich Brohme zum Thema. Herr Brohme, schönen guten Tag.
Guten Tag. Mir geht es um folgenden Aspekt, und zwar die Unterbringung von Asylbewerbern hier in Deutschland. Ist auch eine gute Möglichkeit für Leute mit Schrottimmobilien, die zu monetär zu nutzen. Mhm. Also mir sind zwei Beispiele hier aus der näheren Umgebung. Das ist in Sachsen-Anhalt bekannt. Das geht einmal um ein ehemaliges Grenzkasernengebäude und dann noch um eine, Industrieruine. Die also beide von den Eigentümern lukrativ vermietet werden. Und ich habe auch vor etlichen Jahren jemanden kennengelernt, der mit seiner Familie in dieser einen Kaserne lebt. Und er hat mir geschildert, dass es katastrophal wäre, für seine Familie da zu leben. Er hat also kleine Kinder. Da sind zum Großteil jugendliche Männer untergebracht. Aus verschiedenen Nationen, wo es natürlich zu Reibungen kommt. Das wird aber auch diesen Menschen untersagt. Sie haben sich da zu benehmen. Also so viel nochmal zu dem Anrufer, der vorhin diese Kriminellen erwähnte. Und das beleuchtet keiner. Also ich habe auch vor 30 Jahren die gleiche Erfahrung gemacht im Wohnungslosenbereich. Wo also wirklich, Schrottimmobilien durch die Sozialämter finanziert wurden.
Ja, Sie machen mal einen ganz anderen Bereich auf, das finde ich interessant. Also dass eben genau mit den Asylbewerbern, mit den Fluchtbewegungen, mit Flüchtlingen auch durchaus Geld gemacht wird. Dass man da eigentlich viel stärker hingucken müsste.
Richtig, auch unter dem Aspekt, dass es eben menschenwürdige Bedingungen sind, unter denen sie untergebracht werden. Die werden also meiner Meinung nach auch als Zielscheibe dann hingestellt, wenn da ein Gebäude ist, wo, keine Ahnung, um die 100 Menschen aus 6, 7 verschiedenen Nationen leben, die sich alleine nicht raustrauen, dann sind das die Kriminellen.
Dann werden sie die Kriminelle genannt, meinen Sie, Herr?
Ja, richtig.
Wird über dieses Thema, wird über Asylbewerber, wird über Fluchtbewegungen in Ihrem Bekanntenkreis diskutiert? Oder hat man das Diskutieren aufgegeben, weil man so strittige Themen nicht mehr ansprechen möchte?
Nein, also ich bin derjenige, mit dem man nicht drüber reden kann, häufig.
Sie sind weil derjenige, mit dem man nicht drüber reden kann, wie meinen Sie das?
Von eben diesen Menschen, für die klar ist, also wenn hier irgendwas passiert, was kriminellen Hintergrund hat, das kann kein Deutscher gewesen sein.
Und da widersprechen Sie? Einer,
ne, wo ich dann sage, pass mal auf, das sehe ich ganz anders. Und dann häufig einfach auf die Abwehr stoße, naja, mit dir kann man da ja nicht drüber reden. Mhm. Also sie bewahren dann ganz stark ihre eigenen Vorurteile.
Herr Brumme, danke schön für Ihren Anruf hier.
Ich möchte noch mal auf eine Sache hinweisen.
Ja, weisen Sie.
Ich habe da beruflich an einer Fortbildung mal teilgenommen. Das ist dann auch auf Arte gelaufen, in der Mediathek, der Rassist in mir. Mhm. Das war so eine zweitägige Veranstaltung, wo die Braunäugigen und die Blauäugigen aussortiert wurden. Und die Blauäugigen waren die Schlechten, die Dummen, die sowieso nichts können. Also wurden auch dementsprechend von den Veranstaltern behandelt. In diesem Seminar. Und es war absolut beeindruckend, welche Vorurteile wie dort dargestellt wurden und auch manifestiert wurden und wie diese Gruppe tatsächlich erfolgreich ausgegrenzt wurde, in dem Sinne, es gab kaum Widersprüche.
Herr Brumme, also interessante Erfahrung, die Sie da gemacht haben. Gut, dass Sie uns mal davon erzählt haben. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Okay, und wie gesagt, ich möchte wirklich nochmal darauf hinweisen, es ist ein Geschäftsgebiet in Deutschland.
Ein Geschäftsgebiet, das, vielleicht können wir das auch nochmal weiterführen. Pro Asyl hat sicherlich da dann auch Erfahrungen, also weil Sie beraten ja in derlei Heimen.
Wir unterstützen Leute in Deutschland und Europa und es ist selbstverständlich so, dass die Unterbringung, und zwar, wie Herr Brumme schon beschrieben hat, die nicht menschenwürdige Unterbringung in so Großunterkünften sehr profitabel für Leute sind. Also es ist ein Geschäftsmodell. Und der springende Punkt ist wirklich die Menschenwürde. Und das Gleiche haben wir auch in diesen Lagern an den Außengrenzen, die jetzt auch ausgebaut werden. Es kostet alles eine Menge Geld. Also schlechte Verhältnisse, Abschreckung kostet mehr Geld als eine Investition in Menschenwürde. Das ist, sollte man sich vielleicht mal als goldene Regel hinter die Ohren schreiben. Und diese Großlager führen ja dazu, dass wir einmal, auch wie der Vorredner gesagt hat, so ein negatives Bild von Menschen, wenn ich sie zusammenfärche, in schlechten Umgebungen produzieren. Also sie fördern Stigmatisierung. Und sie sind, wie gesagt, teuer und desintegrieren. Und Desintegration ist halt fatal, weil viele Menschen viel länger brauchen, anzukommen in dieser Gesellschaft.
Herr Kopp, Herr Schilz, Herr Kopp hat gerade etwas angesprochen. Abschreckung ist viel teurer, als vernünftig damit umzugehen. Was sagen Sie dazu?
Ja, das ist in der Tat ein intendiertes Ziel dieser GAs, dass man frühzeitig den potenziellen Migranten in den Drittstaaten signalisieren will, kommt erst gar nicht, weil ihr habt sowieso keine Chance auf Asyl. Ob das gelingen wird, darüber gibt es unterschiedliche Thesen. Ich bezweifle das, aber das ist die große Hoffnung. Das muss man einfach mal sehen. Auf der anderen Seite, was Herr Kopp gesagt hat, das hört sich so sakral an und so human, Investition in Menschenwürde. Das natürlich hat keiner was dagegen, Investition in Menschenwürde. Und natürlich will jeder, dass die Menschen, die zu uns kommen, auch unter humanen Verhältnissen leben können. Nur das Problem ist, und ich finde, da geht die neue Asylreform in die richtige Richtung, es kommen einfach zu viele Menschen. Und die Kommunen sind überlastet. Es ist ja auch oft so, das Geld ist nicht da bei den Kommunen, um andere Häuser zu bauen und andere Unterbringungsmöglichkeiten zu schaffen. Und deswegen finde ich es wichtig, dass Menschen, die von vornherein keine Chance haben auf Asyl, ja, die aus wirtschaftlichen Gründen kommen, man kann diese Menschen natürlich verstehen, aber sie haben kein Schutzrecht in Europa. Und deswegen diese Menschen rechtzeitig an den Außengrenzen auszusortieren, in Anführungsstrichen, damit sie diese Plätze in den Heimen gar nicht belegen und den Profitmachern unter auch deutschen Mitbürgern gar nicht in die Hände spielen, das halte ich für wichtig. Ja, man muss also frühzeitig illegale und legale Migration trennen. Und das ist der Versuch in diesem neuen Asylsystem, das zu machen mit den schnellen Grenzverfahren. Ob das gelingen wird, muss man sehen. Ich bin da nicht ganz sicher. Aber in der Theorie ist das zumindest ein, finde ich, sehr taugliches Modell.
Es klingt halt ein bisschen wie auf dem Reißbrett. Ne? Es klingt immer, es gibt sowieso schon seit Jahren so eine obsessive Diskussion, wie wild patsch die Grenz an der Grenze alle Entscheidungen treffen. Es wird nicht funktionieren, jedenfalls nicht im menschenrechtlichen Sinne. Und es wird auch so sein, das Gesetz, was jetzt 1000 Seiten umgesetzt werden nicht nur wir, die Betroffenen, in ganz Europa wird es Eilverfahren, Klageverfahren geben. Es wird Vorlagen beim Europäischen Gerichtshof in Luxemburg geben. Und es wird ein langer, harter Prozess, dieses Gesetz im Einklang mit den europäischen Werten und der Charta der Grundrechte der Europäischen Union zu bringen. Also dieser Prozess findet statt und das Reißbrett, das alles im Stresstest dann funktioniert, das wird sich so nicht einstellen. Also Europa kann man nicht einfach, man kann den Kontinent nicht so abschotten, es sei denn, man gibt eigentlich die Demokratie dabei auf. Wird nicht funktionieren.
Sagt hier im Deutschlandfunk Kultur Karl Kopp von Pro Asyl. Christoph Schilz ist bei uns, Weltkorrespondent, sehr versiert in der EU-Migrationspolitik bzw. EU-Asylpolitik, über die er seit Jahren berichtet. Und das ist unser Thema heute. Am Telefon begrüße ich Peter Wolf. Schönen guten Morgen, Herr Wolf.
Ja, guten Morgen. Ich rufe aus Passau an und wir haben ein Restaurant, ein kleines Hotel und wir sind selber betroffen. Also ich verfolge die Sendung jetzt seit 9 Uhr und zu der Flüchtlingskrise möchte ich noch sagen, also es ging ja 2015, war ja da der Höhepunkt und der Herr am Anfang sagte, also das kam, die waren alle unvorbereitet. Ich habe damals eine Sendung gesehen, zufällig Weltspiegel und da hieß es, von der UNO werden die Gelder, laufen die Gelder aus und die haben jetzt dann werden keine Lebensmittel mehr und so weiter zur Verfügung gestellt. Warum hat man damals zum Beispiel nicht gesagt, also EU, wir gehen da jetzt voll rein, Jordanien, Türkei und Libanon und unterstützen die Leute da vor Ort. Das ist mal das Erste. Also von wegen, das war jetzt nicht abzusehen, dass da Millionen dann, wenn sie nichts mehr zum Essen und zum Trinken haben, dass sie sich auf den Weg machen. Das ist mal das Erste. Dann eine andere Dame hat gemeint, über den Kolonialismus, vollkommen richtig. Jahrhundertelang wurde da Afrika ausgebeutet, das weiß man. Ich hatte einen Mitarbeiter aus Sierra Leone, der hat mir erzählt, also der ist jetzt ungefähr 40, 45, der ist aufgewachsen in einem Fluss, in einem Dorf und dann hat eine südafrikanische und kanadische Firma haben Diamanten und Gold geschürft am Oberlauf dieses Flusses und der Fluss ist mittlerweile verseucht und die Lebensgrundlage sozusagen findet nicht mehr statt. Also diese Ausbeutung, die findet heute auch noch statt, das ist auch ein Aspekt. Warum ich anrufe, ist das, wir haben eine Mitarbeiterin vor 2 Monaten auch aus Sierra Leone, die Dame ist seit 10 Jahren war die in Deutschland und auch in Passau und hat bei uns gearbeitet, mehrere Jahre lang und hatte also eine Duldung und einen Arbeitsvertrag, eine Wohnung und sie hätte sich einen Pass besorgen müssen in Sierra Leone. Sie hat sich dann, es war aber für sie nicht möglich, hat sich einen sogenannten Proxy-Pass besorgt, der aber dann von den Behörden vom Ausländeramt nicht anerkannt wurde. Die Dame wurde vor 2 Monaten, stand die Polizei um 7 Uhr in der Früh bei ihrer Wohnung. Wir wussten nichts davon, sie auch nicht, wurde dann in Haft genommen. Einen Tag später wurde sie nach Hof ins Abschiebezentrum verfrachtet und wurde 3 Tage später nach Sierra Leone ausgeflogen. Sie hat sich nie was zu Schulden kommen lassen, hatte eine Arbeit, hatte eine Wohnung und durfte nicht mal mehr in ihre Wohnung persönliche Dinge mitnehmen. Handy wurde abgenommen. Also ich finde es skandalös, dass man mit einer 57-jährigen Frau so umgeht wie mit einer Schwerverbrecherin. Es hieß dann damals von der Polizei, nur wir haben dann angerufen bei der Polizei, wir durften sie nicht mal sprechen, weil es besteht Fluchtgefahr, dass sie untertaucht. Also eine 57-jährige Frau, die taucht dann unter.
Sie war 10, habe ich Sie richtig verstanden? Die war 10 Jahre bereits in Deutschland.
Ja, genau. Und der Grund dafür ist einfach der, das ist sozusagen die knallhart, weil sie hat erst 10 Jahre eingezahlt ins Rentensystem und wenn sie dann noch 5-6 Jahre arbeitet, dann ist das zu wenig, dann hat sie vielleicht eine Rente von 400-500 Euro. Oder vielleicht nur 300 Euro. Und dann muss sie praktisch, wenn sie dann noch hier bleiben würde, würde sie sozusagen ins Sozialsystem fallen. Ja. Kann man diskutieren drüber. Nur so geht man mit einer 57-jährigen Frau, geht man meiner Meinung nach nicht um. Und meine Kinder haben da, also ich habe den Betrieb seit letztem Jahr führen meine Kinder den Betrieb und die haben das auf Instagram gestellt. Und das ist ziemlich viral gegangen, weil es betrifft sehr viele Betriebe, sehr viele Ausbildungsbetriebe, Lehrlinge und auch Handwerksbetriebe, wo die Leute dann, also wo die Polizei die Leute abholt im Betrieb oder in ihrer Wohnung, weil da wissen sie, wo sie sich abholen sollen. Und die, die eigentlich sich kriminell verhalten, ja, die erwischen es nicht oder denen passiert nichts. Ja. Also das ist der Punkt.
Ja. Ja, Herr Wolf, Sie sprechen das Thema Abschiebungen an. Herr Schilz, Abschiebungen sollen ja jetzt in diesem neuen Verfahren eigentlich auch vor allem also durchgeführt werden. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt in diesem Verschärfungsangelegenheit. Wenn jetzt eine Frau nach 10 Jahren hier mit Duldung so abgeschoben wird, da erklären Sie mal, wie es eigentlich laufen soll.
Also ich bin kein Experte des deutschen Asylrechts, das muss ich sagen. Ja, das ist sicherlich auch, sind die bayerischen Vollzugsbehörden, die dort entschieden haben. Und man hört leider Gottes immer wieder von diesen Fällen. Und die sind hart. Und ich gebe dem Hörer Peter Wolf uneingeschränkt recht, weil das der gesunde Menschenverstand und unsere humane Erziehung verbietet es zu denken, das ist alles richtig gelaufen. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, wenn es so ist, wie Herr Wolf gesagt hat, dass diese Frau möglicherweise eine Belastung für das deutsche Sozialsystem geworden wäre. Und auch da gibt es ein in Anführungsstrichen gesundes Menschenverständnis oder Gerechtigkeitsempfinden, dass man sagt, unsere Systeme sind ohnehin schon so gestresst, müssen wir jetzt auch noch für Migranten bezahlen.
Wobei sie ja 10 Jahre eingezahlt hat in das System.
Ja, richtig, aber offenbar nicht genug. Ich will das jetzt nicht rechtfertigen. Ich möchte einfach nur darstellen, dass das ein Zielkonflikt ist. Mhm. Ja, ich bin ja auch bei Herrn Wolf eher als bei denen, die das verurteilen würden. Aber man sollte diejenigen, die dieses Gefühl haben, dass das möglicherweise zu einer Belastung des Sozialsystems wird, sollte man nicht einfach so verurteilen. Weil das sind auch legitime Gründe und es sind Aspekte, man muss das vor allem hochrechnen. Ja, es ist ja nicht nur, leider Gottes, nicht nur diese Frau, sondern es gibt viele ähnlich gelagerte Fälle. Aber insgesamt sind natürlich da gerade bei diesen Abschiebungen unvorstellbare Härten, die den Menschen manchmal zugemutet werden. Ich kenne da mehrere Fälle auch aus dem Umfeld meiner Gegend hier in Belgien. Ja, das ist bitter. Ne? Aber insgesamt, wenn ich nochmal auf die systemischen Herausforderungen eingehen dürfte aus Europa, insgesamt sind jetzt durch dieses neue Asylsystem die Möglichkeiten abzuschieben und vor allem solche abzuschieben, die wirklich abgeschieben werden sollten, weil sie eben kriminell geworden sind, weil sie ein Sicherheitsrisiko geworden sind und oder weil sie einfach kein Recht haben, Asyl bei uns zu bekommen und die sich auch nicht integriert haben. Diese Möglichkeiten sind deutlich verbessert worden, weil man kann jetzt eben auch in Drittstaaten abschieben, die eben nicht das Herkunftsland des einzelnen Migranten sind. Also wenn jemand aus Sierra Leone kommt, Sierra Leone nimmt den nicht zurück, nur als Beispiel jetzt, dann kann man sagen, dann schicken wir ihn eben nach Uganda. Ja, falls bestimmte Voraussetzungen da sind, falls der Flüchtling eine Beziehung zu Uganda hat oder falls man ein Extra-Abkommen mit Uganda dazu geschlossen hat. Daran arbeitet übrigens gerade Deutschland mit den Niederlanden und Österreich zusammen, mit Uganda ein solches Abkommen abzuschließen.
Also
und dann kann man auch in diesen werden die Haftzeiten werden verlängert. Es gibt mehr Pflicht zur Zusammenarbeit von abgelehnten Asylbewerbern. Also insgesamt vergrößern sich deutlich die Chancen, dass auch Abschiebungen gelingen werden. Viel besser als heute, wo allenfalls die offizielle Zahl ist, die Abschiebequote in der Europäischen Union ist 20%. In Wahrheit ist sie wahrscheinlich viel, viel niedriger, liegt eher bei 15%. Und diese Quote will man unbedingt erhöhen.
Also wieder das Plädoyer von Ihnen, Herr Schilz, also für geordnete Abschiebung, damit eben solche Fälle, wie sie unser Hörer Herr Wolf beklagt, eben nicht vorkommen. Herr Wolf, ich danke Ihnen erstmal für den Anruf und für die Schilderung.
Kann ich nur kurz eine Anmerkung machen?
Ja.
Eine kurze Anmerkung, und zwar ging es um diesen Proxy-Pass. Sie hat ja dann diesen Proxy-Pass besorgt, der nicht anerkannt wurde und ist dann mit der Begründung abgeschoben worden, weil sie diesen Proxypass hatte. Wenn sie diesen Proxypass nicht gehabt hätte, hätten die Behörden sie nicht abschieben dürfen. Also das ist ein unglaubliches. Also,
was ist denn eigentlich ein Proxypass?
Das ist ein Ausweis. Da ist die Mitarbeiterin ist nach Berlin ins Konsulat von Sierra Leone gefahren, hat sich das bestätigen lassen, aber sie hätte praktisch der Reisepass wird nur anerkannt, wenn sie den in Sierra Leone ausstellen lässt, ja, und nicht in Berlin bei der Botschaft. Also, und wenn sie den nicht gehabt hätte man sie nicht ausweisen dürfen. Also das ist wirklich ein Irrsinn, ist das. Und ich möchte noch dazu sagen, die Dame ist jetzt in Sierra Leone, die ist untergetaucht, weil das wissen auch viele nicht, wusste jetzt auch nicht vorher, dass da gibt es Banden, die auf diese Rückkehrer warten, weil die glauben, die haben Geld, die kriegen dann Abfindungen oder haben sie was gespart oder sonst was. Und die gehen, diese Banden, die gehen auf diese Leute los. Ja, und die ist jetzt untergetaucht. Und Gott sei Dank, so eine Hilfsorganisation ist jetzt in sicheren Händen. Und das muss man auch alles bedenken, wenn man die Dinge diskutiert. Ich meine, es gibt kein Schwarz und Weiß, das ist ganz klar. Also, es gibt immer verschiedene Aspekte, also das muss man bedenken. Aber so wie das gelaufen ist, ist es unglaublich. Also,
schildert uns unser Hörer Peter Wolf. Dankeschön, Herr Wolf.
Okay, wiederhören, tschüss.
Ein schwieriges Thema beschäftigt uns heute, die EU-Asylrechtsverschärfung. Wie konsequent, wie inhuman ist sie, mit Karl Kopp von Pro Asyl und Christoph Schilz von der Welt. Und mit Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern, ich habe viele E-Mails bekommen. Kerstin Kulp schreibt zum Beispiel, ich habe große Sorge um die Mitmenschlichkeit der Gesellschaft. Es wird in brauchbare Flüchtlinge und nicht brauchbare unterschieden. Hat die deutsche Geschichte uns nichts gelehrt? Seit Mensch zitiere ich Margot Friedländer. Das ist ein Ausschnitt aus der E-Mail von Frau Kulp. Inke Bossen schreibt uns, ich möchte täglich weinen über den verunmenschlichten, brutalen Zustand der Welt und unter anderem die Bereitschaft, Flüchtende in Ghettos zu halten. Die geistig-moralische Verwahrlosung, schreibt sie, ist am Thema Wahl sichtbar geworden, finde ich. Greenpeace, die das Wahlretten sozusagen erfunden haben, wurde nicht vertraut. Und so wurde mit viel Werbe und Moneten versucht, ein sterbendes Tier zu retten, um es so noch weiter zu quälen. Beim Thema Flüchtlinge machen sich wahrscheinlich dieselben Menschen zu Erfüllungsgehilfinnen von staatlicher Propaganda. Niemand flieht aus seiner Heimat und begibt sich sehenden Auges in Lebensgefahr, weil er gerade nichts Besseres vorhat. Menschlichkeit ist nicht verhandelbar, schreibt unsere Hörerin Inke Bossen. Wir haben ein Thema eben gestreift, was ich jetzt zum Schluss noch mal ganz kurz vertiefen möchte. Ich glaube, Herr Schilz, Sie haben es angesprochen, nämlich die Drittstaatensuche. Also die Suche Deutschlands oder beziehungsweise der EU, Verfahren in andere Länder auszulagern, Herr Kopp.
Also es gibt zwei Wege, dass ein Club von 27 Staaten, das muss man sich plus Schweiz, Norwegen, sich mehr Gedanken macht, wo könnte man denn die Leute anderweitig unterbringen. Für Asylverfahren in sichere Drittstaaten, vermeintlich sichere Drittstaaten, wo es überhaupt keine Bindung geben muss. Das ist die sogenannte Ruanda-Lösung, die Großbritannien im Kopf hatte und 800 Millionen Pfund investiert hat. Oder die Meloni-Albanien-Lösung, die hat nur 600.000 bis jetzt Euro investiert. Das wird auch bald eine Milliarde sein, wo man Asylverfahren auslagert. Und der zweite Weg ist, und das ist jetzt das Neue in der EU, Rückführungsverordnung, die vor wenigen Tagen im Europaparlament von Völkischen bejubelt wurden, von Rechtsradikalen unter dem Motto Send them back, ne, als dann die Konservativen diese harte Rückführungsverordnung gebracht haben. Und ich will einfach die Vorstellung, dass man rechtsextreme Programmatik umsetzt, um die Rechtsextremen und Völkischen zurückzudrängen, die ist absurd. Es zeigt sich jeden Tag, dass sie stärker werden, wenn man schlechte Gesetze und restriktive Gesetze in ihrem Sinne beschließt.
Herr Schütz, weil Herr Kopp es gerade anspricht, die Situation vor 2 oder 3 Tagen im Europaparlament mit diesen Skandieren, dieser Send them back und also wie haben Sie die erlebt? Wir haben es ja wahrscheinlich beobachtet.
Ja, und die Gegenseite hat geantwortet, shame on you. Und das ist genau das, was man dazu sagen muss. Diese Menschen sollen sich etwas schämen. Aber es war eben aus ihrer Sicht ein großer Erfolg. Es war hoch umstritten im EU-Parlament. Und die Mehrheiten sind eben auch nur zustande gekommen, weil die Konservativen, also die Unionsparteien um die deutsche CDU-CSU, zusammen mit den sogenannten Rechtsparteien im Parlament gestimmt haben. Die Sozialdemokraten haben dagegen gestimmt und es war bis zuletzt unklar, ob das durchkommen würde.
Es wirft insofern vielleicht ein Licht darauf, dass ja immer gesagt wird, wenn wir die alles verschärfen, dann drängen wir die Radikalen zurück. Das hörte sich ja in dem Parlament in dem Moment eigentlich nicht so an.
Nein, für die war das ein großer Erfolg und ich glaube übrigens auch nicht, und das zeigt sich jetzt schon in Österreich, wo die Zahlen deutlich, und bei uns zeigt es sich eigentlich auch, ja, die Flüchtlingszahlen und die Zahl der Asylanträge sind ja deutlich zurückgegangen, wir haben das eben gesagt, und trotzdem ist die AfD im Aufwind, trotzdem ist die FPÖ, das Pendant zur AfD in Österreich, liegt bei 37-38%. Ich glaube, es ist eben nicht nur so, dass die Zahl der Flüchtlinge den Auftrieb der Rechtsparteien alleine bewerkstelligen, sondern dass es dafür auch andere Gründe gibt. Und die Hoffnung vieler Politiker hier in Brüssel, dass man die Populisten eingrenzt durch weniger Migration, ich glaube, die wird sich nicht bestätigen am Ende.
Unsere Hörerin Christine Dannenberg hat quasi das Hörerschlusswort in dieser Sendung. Frau Dannenberg, schönen guten Tag.
Ach, hallo. Ich bin ja überrascht, dass ich noch drankomme. Hätte ich gar nicht mit gerechnet. Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, der Titel war ja inhuman oder konsequent, ne? Mhm. Und na gut, es wird zumindest versucht, das konsequent durchzuziehen, sage ich mal. Und ich finde, es ist beides. Es ist inhuman und konsequent. Oder zumindest der Versuch, es konsequent durchzuziehen. Und das, also ich gehe mal davon aus, wie würde es mir gehen, wenn ich in dieser Situation wäre? Mhm. Und ich kann mir vorstellen, wenn alle mal so denken würden oder diese Einstellung zumindest mal ausprobieren würden, was wäre dann? Also wie man das dann durchführt, das ist ja eine ganz andere Frage. Aber vielleicht würden sich dann Wege auftun, die man jetzt noch gar nicht sieht, wenn man so eine innere Haltung einnimmt.
Einfach mal in die Schuhe der anderen Seite treten. Christine Dannenberg, Dankeschön.
Genau. Ja, gerne.
Dankeschön für diesen Anruf. Wir haben eine schwere Debatte geführt. Ich danke. Also die beiden Pole sind Angst vor Kontrollverlust und Angst auf der anderen Seite die Menschlichkeit zu verlieren. Das hat sich immer wieder in den E-Mails und den Anrufen gezeigt. Eine letzte will ich noch zitieren von Jörg Schwulz. Ein Auszug daraus, wer heute die entsprechenden Ressourcen hat, darf reisen, wohin er will, darf leben, wo er will. Ab einem bestimmten Reichtum ist in jedem Land egal, wer einreist und bleibt. Nein, eigentlich nicht egal, sondern sie werden mit offenen Armen empfangen. Die Ärmsten bleiben dabei auf der Strecke. Die Nationen mit einer hohen Einkommensstruktur empfangen qualifizierte Fachkräfte mit offenen Armen. Dabei bluten andere Länder aus. Wir wollen die guten Menschen bei uns behalten und die uns nicht passen, wieder zurückschicken. Das ist ein Ausschnitt aus der E-Mail von Jörg Schwulst. Zum Schluss dieser Debatte hier bei uns, EU-Rechts, Asylrechtsverschärfung konsequent oder inhuman, mit Karl Kopp von Pro Asyl und mit Christoph Schilz, dem Brüssel-Korrespondenten der Welt, der sich lange mit EU-Asylpolitik jetzt auseinandersetzt. Herr Schilz, ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Mittun.
Sehr gerne.
Und Herr Kopp, der Dank auch an Sie und natürlich an all unsere Hörerinnen und Hörer, die uns geschrieben haben und angerufen haben.